Ja, so ein Tongefäß. Wie viel kostet das etwa? 20. Ja, fast 20 Franken ist dann schon sehr viel. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, oder? Also man erhält das dann in größeren Mengen schon ab Franken 50 und dann vielleicht so 5, 6 Franken Einzelstück, oder? Naja, also relativ günstig, oder? So ein Gefäß. Nun ja, interessant ist ja, so ein Tongefäß ist ja ein Bild, das in der Bibel auch immer wieder mal vorkommt. Und eben, du hast es ja schon verraten, oder? Es geht um Jeremia. Und Jeremia wurde auch einmal aufgefordert. Gott hat gesagt, geh zum Töpfer. Und dann ist er dann zum Töpfer gegangen, hat ihn da beobachtet und da war er gerade so dran, oder? Und irgendwie das Gefäß, puh, das war gar nicht gut, oder? Da hat er es wieder zusammengedrückt, wieder neu gemacht, oder? Und in diesem Zusammenhang hat dann Gott zu ihm gesprochen in Jeremia 18: Kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer, du Haus Israel, spricht der Herr. Siehe, wie der Ton eben in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Und diese Aussage, die dürfen wir ja auch für uns übernehmen. Manchmal gibt es so Aussagen, auch im Alten Testament, die sind dann direkt eben vielleicht an Israel jetzt gerichtet, als Gesamtheit, das Kollektiv, aber man darf ganz sicher das auch dann anwenden, persönlich, für dich und für mich. Also mit anderen Worten, du und ich, wir sind solche Gefäße, die der Herr geformt hat. Solche Gefäße. Nun, das Gefäß in sich ist nicht wirklich das Wertvolle. Was ist denn das Wertvolle an einem Gefäß? Ich meine, wieso kaufe ich überhaupt so ein Gefäß? Ja, also der Inhalt, schauen wir dann vielleicht nachher, ob da wirklich etwas drin ist. Der Gebrauch, dass es nützlich ist, oder dass ich mit diesem Gefäß etwas anfangen kann, das gibt den Wert. Aber das Gefäß selber ist mal nicht unbedingt so das Wertvolle. Nun, da haben wir da unser Gefäß. Wir hören jetzt mal zu, wie es diesem Jeremia ergangen ist. Er war ja auch so ein Gefäß in der Hand des Herrn und er hat da mal ausgedrückt in Jeremia 11. Ich aber war wie ein zahmes Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wusste nicht, dass sie solche Anschläge gegen mich schmiedeten. Lass uns den Baum samt seiner Frucht verderben und ihn aus dem Land der Lebendigen ausrotten, dass nicht mehr an seinen Namen gedacht wird. Dann später, im Kapitel 20, hat er dann ausgedrückt, übrigens sehr schön poetisch: Herr, also Yahweh, du hast mich überredet. Ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark geworden. Du hast mich überwunden. Und so bin ich zum täglichen Gelächter geworden. Jeder Mann spottet über mich. Wir haben nicht die Zeit, jetzt alle Verse anzuschauen, wo Jeremia sich beschwert, was ihm da alles widerfahren ist. Dass man über ihn gespottet hat, das war das eine. Und diejenigen, die Jeremia kennen, wissen, das ging ja dann weiter. Nicht nur Spott, nicht nur Ausgrenzung. Nein, Verfolgung, Schläge, Gefängnis. Einmal wurde er sogar in eine Zisterne geworfen und diese Zisterne, zum guten Glück, war die nicht voll Wasser, oder? Aber wenn ihr mal so eine Zisterne anschaut, so nach ein paar Jahren und das Wasser ist dann mehr oder weniger weg, oder? Dann hat man so richtigen Schlamm unten, oder? In diesem Schlamm war er, oder? Jetzt muss ich vorstellen, da Wände links und rechts, keine Chance, darauf zu steigen. Also mit anderen Worten, auswegslos. Das war so die Situation. Und wir haben jetzt in diesem Lied auch gehört, oder, von Not. Not kann ja ganz unterschiedlich uns begegnen. Das Leid kann sein, dass das verbunden ist eben mit unserem Körper, mit Gesundheit oder eben keine Gesundheit oder vielleicht auch ein Unfall oder eben vielleicht jemand, der uns etwas angetan hat, dass wir dann wirklich in unserem Leib letztendlich dann die Schmerzen tragen. Das ist so eine Art Leid, die wir oder mit dem wir konfrontiert sein können. Das andere ist das Leid der Beziehungen. Sei das Beziehungen in der Familie, sei das aber auch Beziehungen in der Gesellschaft. Eben Beziehungen, die anstatt, dass sie aufbauend, schön, stärkend sind, sind sie niederschmetternd. Hat man Frustration, wird man eben missverstanden oder sogar verleumdet und so weiter. Auch das ein Leiden, das wahrscheinlich jeder von uns in irgendeiner Art und Weise auch kennt. Und gerade dann ist es natürlich schmerzhaft, wenn es speziell eben Leiden ist, das wir für Christus haben. Oft ist es so, dass wir da eben Verleumdung erleiden müssen, weil wir gerade an Christus glauben, weil wir ihm nachfolgen. Und das ist das, was Jeremia hier eben erlebt hat. Und wenn wir zurückdenken an seine Berufung im Kapitel 1, dann war das ja eine wunderbare Berufung. Jeremia wurde gesagt von Gott selber, ehe dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Bevor du aus der Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten. Für die Völker habe ich dich bestimmt. Das ist ja eine wunderbare Berufung. Gott hat dich gesehen, bevor du überhaupt gebildet warst im Mutterleib. Er hat dich berufen zu einem Dienst, den nur du machen kannst. Das ist die eine Wahrheit. Da dürfen wir wirklich Freude haben daran. Gott hat dich erkannt, er sieht dich. Er möchte dich als schwaches Gefäß, als Gefäß, das in sich keinen Wert hat, will er verwenden, will er einsetzen. Wir denken dann daran, Jeremia schreckt irgendwann ein bisschen zurück und sagt, ja, ich bin viel zu jung. Kennen wir übrigens ja auch beim Mose, oder? Oh, ich kann nicht gut reden, oder? Und Gott hat dann gesagt, nein, ich bin mit dir. Aber eben mehr als 40 Jahre Dienst des Jeremia, eben in Ablehnung, in Spott, oft eben in Einsamkeit. Wir haben das letzte Mal ja von mir, von Baruch gehört. Der Baruch war immerhin noch da, oder? Und der half ihm. Immerhin war er nicht ganz alleine, aber doch ausgegrenzt. Er durfte auch nicht heiraten, keine Familie haben. Nicht jemand ganz nahe beiseite, den ihn stützen konnte, wenn er nicht mehr mochte. Eben Verfolgung, Todesdrohung, eben bis hin zu dieser Gefangenschaft. Aber ich denke, all das lässt sich gut ertragen, wenn man im Dienst, den man tut, Frucht sieht. Oder wenn du wirklich siehst, wow, da bekehren sich Menschen, da verändert sich etwas, dann kann man sagen, gut, es hat sich gelohnt. Aber wenn du feststellen musst, wow, nichts. Keine Frucht, das ist dann deprimierend. Dann denkst du, ja, alles für die Katze. Also, versteht ihr, oder? Dieses Gefühl, wow. Nun, dem Jeremia wurde das vorher schon gesagt. Gott hat ihm gesagt, du wirst wirken und tun, aber das Volk wird nicht hören. Also das ist sicherlich ganz schwierig. Und ich glaube, das ist auch etwas, das wir heute erleben. Wie viele Predigten haben wir? Sei das jetzt persönlich oder hier von der Kanzel oder wo immer. Und wie viele Bekehrungen haben wir? Dass dann das Verhältnis oder von Apostelgeschichte 2, eine Predigt, 3000 Bekehrungen, oder? Und heute haben wir 3000 Predigten und hoffen, dass wir eine Bekehrung haben, oder? Also, versteht ihr, oder? Wir sind heute auch in einer ähnlichen Situation. Oder die Gesellschaft, die will einfach nicht hören. Sie will einfach machen, was sie will. Und dann beschweren sie sich, wenn es nicht richtig funktioniert. Und diesen Frust, oder, das ist ein Teil, der hier auch mitschwingt und der auch bei uns durchaus eben da ist. Was aber noch schlimmer war für ihn, war zu sehen, er war ja Teil von diesem Volk. Er liebte das Volk. Er liebte Juda. Eben, er war Teil davon. Und jetzt zu sehen, wie das so schrittweise zerfällt, das ist schwierig. Das tut weh. Und wie irgendwie ohnmächtig zu sein, das zurückzuhalten. Und Gott sagt ihm, geh nochmals, vielleicht werden sie hören. Und dann wieder nichts. Im Gegenteil, wird er noch ausgelacht. Wenn wir jetzt so diesen Jeremia anschauen, dann ist es ja so, dass, Entschuldigung, das wollte ich eigentlich da nicht. Aha, es ist alles gekommen, gut. Dann ist es ja so, im Alten Testament, der Text, der ist ja vielschichtig. Und das fasziniert mich immer wieder neu. Und ein Text, der in eine Situation hineingeschrieben ist, hat gleichzeitig eben auch eine Botschaft und ein Hinweis auf Jesus hin. Das ist einer, sage ich mal, der Möglichkeiten, die wir hier drin haben. Wir reden hier von Typologie. Das heißt, alles, was eben letztendlich auch auf Jesus hinweist. Und vielleicht mögt ihr euch erinnern, Jesus, nachdem er auferstanden ist, ist er mit diesen zwei Jüngern nach Emmaus gegangen. Und die hatten da auch nicht ganz verstanden. Oder? Gesagt, also, jetzt hatten wir gedacht, das sei der Messias, sondern jetzt ist alles, sind wir am Ende, oder? Er ist gestorben. Und dann sagt er, und er begann bei Mose und allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Ha, da wäre ich gerne dabei gewesen. Das wäre eine tolle Unterweisung gewesen. Aber wir haben ja die Schrift. Wir dürfen hier betend lesen im Alten Testament, sagen, Herr, öffne meine Augen, dass ich die Schönheit von deinem Wort sehe und ich dich sehen kann im Alten Testament. Und für mich ist jetzt genau auch hier diese Jeremia jemand, der eben auch auf Jesus hinzeigt mit seinem Leben. Wir haben ja gelesen, ich aber war wie ein zahmes Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Ja, da kommt es uns doch direkt in den Sinn, oder? Johannes der Täufer hat gesagt, siehe das Lamm Gottes. Also er ist das Lamm. Und Jesus in seinem Dienst, hat nicht auch er genau das erlebt, was wir hier lesen? Ablehnung, Spott, Feindschaft, Verfolgung, Unverständnis, selbst seine Jünger, seine Nächsten haben ihn nicht verstanden. Immer wieder, dann waren sie wieder im Streiten, wer der Beste und der Höchste und der dann später zu seiner rechten Hand sein kann. Ihr habt es doch gar nicht begriffen, oder? Und auf der anderen Seite eben letztendlich bis hin nicht nur Todesdrohung, sondern er hat wirklich sein Leben hingegeben. Da ging es noch weiter. Und auch er musste sehen, wie Jerusalem untergehen wird. Es war noch nicht in seiner Zeit, aber Jesus hat es bereits gesehen und auch prophezeit. Lukas 21 können wir das nachlesen. Auch er musste das mitleiden. Und er hat auch geweint über Jerusalem. Wie Jeremia geweint hat, da ist ja wirklich der Prophet, sag mal, der Tränen, diese Jeremia. Und so hat auch Jesus über Jerusalem geweint. So oft wollte ich, oder? Aber ihr habt nicht gewollt. Und so sehen wir hier. Auch an Paulus hat sich immer wieder so auch ausgedrückt.
2. Korinther zum Beispiel, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Das sehen wir schon, oder? Er war auch immer wieder in ganz schwierigen Situationen, aber immer wieder konnte er sich dann am Herrn festhalten. Mir ist dann John Lennox in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht, wer kennt John Lennox? Schon mal Bücher gelesen, genau. Er ist ja ein jetzt emeritierter Professor, Oxford-Professor, und hat viele Bücher geschrieben. Und er musste also auch sehr viel Spott einkassieren. Oder seine Kollegen, Professorenkollegen, oder, die haben natürlich gesagt, also was du da erzählst über den Glauben, oder? Das hat doch überhaupt keine Hand und Füße, oder? Also das passt doch gar nicht. Er hat viele öffentliche Debatten auch gemacht, auch mit Dawkins unter anderem. Und da musste er einiges einstecken. Und er ist aber immer mutig gewesen und ist eingestanden eben für den Glauben und dass der Glaube auch wirklich sinnvoll ist und dass jemand, der wirklich denkt, letztendlich auch glauben muss. Nun, für uns einfach wichtig mitzunehmen, das hat der Petrus ja auch gesagt, wir dürfen uns nicht verwundern, wenn wir Widerstand haben. Das heißt, das gehört dazu. Es ist im Gegenteil so, wenn wir überhaupt keinen Widerstand haben, wenn alles einfach nur gut geht, müssen wir vielleicht wirklich noch mehr ins Gebet und sagen, Herr, ist wirklich alles okay? Oder? Versteht ihr, was ich meine? Es ist ganz normal, wenn eben Widerstände kommen, wenn auch Nöte sich auftun, wenn von irgendeiner Seite Angriffe kommen, wenn irgend Widerstand da ist, es gehört dazu. Es ist Teil von unserem Christenleben, bis Jesus kommt. Das ist mal der erste Teil. Wir gehen mal weiter und hören dem Jeremia wieder zu. Kapitel 15 hat er so richtig von ganz innen. Warum ist mein Schmerz dauernd geworden? Meine Wunde tödlich. Dann, ein andermal sagt er dann, ich will ihn, also Gott, nicht mehr erwähnen. Nicht mehr in seinem Namen reden. Wir sehen, es ist immer auch poetisch. Oder? Viele Abschnitte, nicht alle, aber viele Abschnitte sind so poetisch. Also was er ziemlich am Ende sagt, ich quittiere meinen Dienst. Das war so die Aussage. Aber es geht noch tiefer. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren worden bin. Boah, an wen erinnert uns das? Hiob, genau. Kapitel 3, seine Freunde waren da. Wahrscheinlich mit einer anklagenden Miene. Schon 7 Tage, kein Wort haben sie geredet. Und jetzt kommt es so richtig aus ihm heraus. Verflucht der Tag. Und da merkt man, wie einfach die Not, oder, die kann dann wirklich niederdrücken. Man kann gut darüber reden, oder, auch darüber schreiben, wenn es andere betrifft. Aber wenn es mich selber betrifft, nicht ganz dann mittendrin bin, eben dann ist das nicht mehr ganz so lustig. Oder? Dann ist es dann wirklich schwierig. Diese persönliche Krise, die er jetzt hier mitmacht, eben diese andauernde Anfeindung, dieses eben Gefühl, ich bin alleine, das hatte ja auch Elia. Denken wir an Elia, er hatte einen Sieg dort im Berg Karmel. Heute noch gibt es eine Statue von ihm dort. Hat einen wunderbaren Sieg. Und dann kommt diese Isabel und sagt, weißt du was, morgen geht es dir genau gleich. Und ich meine, diese Isabel hatte schon sehr viele umgebracht, sehr viele Propheten. Also es war nicht einfach nur eine Drohung ins Leere. Also rein menschlich betrachtet, verständlich, und jetzt haut er ab. Wir sehen, da können wir sagen, ja, aber Elia, was ist los, oder? Wo ist dein Glaube geblieben? Aber das sehen wir, da wird uns einfach gezeigt, das ist nicht immer so einfach. Und dann geht er hin und sagt, so, ich lege mich jetzt unter diesen Ginsterstrauch, fertig, aus, vorbei, nimm mein Leben, will da nicht mehr weiterleben. Das sind Glaubenshelden, oder? Versteht ihr, so in dieser ganz tiefen Krise drin. Und das, diese emotionale Erschöpfung auch, oder? Immer dieser Kampf wie irgendwie, wie gegen Windmühlen, die, es gibt wie nichts, oder? Und da sehen wir, wie dieser Jeremia ebenso seine Tiefpunkte hatte. Aber was wir sehen ist, und das sehen wir ja auch bei Hiob, letztendlich der Glaube wurde nicht, man hat dem Glauben nicht abgesagt. Aber man hat mit Gott gefeitet. Man hat ihm alles gebracht. Und wenn man auch gewisse Klagepsalmen liest, oder? Dann hat man manchmal den Eindruck, wow, das ist schon noch richtig mutig, oder? So vor Gott zu stehen und quasi Gott noch anzuklagen. Also Hiob hatte ja Gott angeklagt, du hast mich da zur Zielscheibe gemacht. Hast wahrscheinlich noch Freude daran, oder? Also so richtig. Und dann sehen wir, was mir hier eben dann gefällt, ist dieses authentisch sein. Oder du und ich, wir müssen vor Gott nicht etwas spielen. Er kennt uns ja sowieso. Und wenn wir einfach so richtig down sind, dann dürfen wir das auch sagen. Dann dürfen wir vor Gott sagen, so sieht es bei mir aktuell aus. Ich habe da echt eine Krise und komme irgendwie nicht klar. Und ich verstehe es auch nicht. Und ich weiß, ich hatte auch eine Phase in meinem Leben, da habe ich versucht, Gott zu erklären, was er machen muss. Und ich habe wirklich eine Krise geschoben damals. Und das war einfach dann wirklich schwierig. Gott hat nicht so gemacht, wie ich ihm gesagt habe. Er hat einen anderen Weg. Er war ein schmerzhafter Weg. Ich sagte, nein, ich will das nicht. Aber Gott wollte das, offensichtlich. Und in dem formt er uns. Und das ist es, dass wir dann eben genau in diesem Moment eben der Enttäuschung, der Frustration, den wir dann auch wirklich ausdrücken können vor Gott, doch letztendlich dann im Glauben an ihn bleiben und dann Vertrauen schöpfen können. Wir denken da auch an Jesus selber. Er als Mensch, müssen wir uns das vorstellen, dort im Garten Gethsemane, er sah ja alles, er wusste alles. Es war nicht so, dass es eine Überraschung war. Wenn wir zum guten Glück wissen ja nicht, was morgen ist, oder? Das machen wir gut, oder wenn wir das auch nicht wissen. Aber er wusste das. Und es war auch ein Weg, den er bewusst eingeschlagen hat, um sein Leben hinzugeben. Aber als Mensch war das für ihn schrecklich, von Gott getrennt zu sein und zur Sünde gemacht zu werden. Und deshalb hat er gerungen und sprach, Vater, wenn dieser Kelch von mir, wenn du den von mir nehmen willst, wenn es doch möglich wäre. Und dann eben genau dieser Punkt. Doch nicht mein, sondern dein Wille. Und das ist etwas, das für uns Menschen wirklich nicht einfach ist. Zu sagen, Herr, ich sehe es nicht. Ich will es auch nicht. Gib sich einen anderen Weg. Könntest du das nicht so und so machen? Aber letztendlich zu sagen, nein, ich beuge mich jetzt unter die Hand Gottes und sage, dein Wille. Und das ist natürlich Jesus unser perfektes Vorbild. Aber es war so, dass es heißt, der Lukas schreibt uns hier im Kapitel 22, Jesus war im ringenden Kampf und betete inbrünstig und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen auf den Boden fiel. Also wirklich ein Kampf. Auch Paulus hatte gerungen, auch Paulus hatte schwere Not. Einmal schreibt er im 2. Korinther 1,8, er war übermäßig schwer zu tragen, über unser Vermögen hinaus, sodass wir am Leben verzweifelten. Das sind Worte des Paulus, der ja wirklich, der hatte schon auch Erfolg, oder hat Erfolg, den er sehen konnte, aber der musste auch sehr vieles erleiden. Und dann ist mir Charles Spurgeon in den Sinn gekommen, und ich lese einen kurzen Abschnitt jetzt als Zitat. Charles Spurgeon predigte als 22-Jähriger, wo verstanden, 22-Jähriger, am 19. Oktober 1856 vor über 10.000 Besucher in der überfüllten Surrey Hall. Auf einmal rief jemand, ob das jetzt aus Boshaftigkeit, aus Jux oder was immer auch war, wissen wir nicht, Feuer, Feuer! Und es entstand eine verheerende Massenpanik, in welchem 7 Menschen starben und Dutzende verletzt wurden. Und diese Begebenheit, da hat sich Spurgeon selber angeklagt. Und das hat in eine ganz, ganz tiefe Depression reingeführt. Und wer das Leben von Spurgeon kennt, der weiß, diese Depression oder Depressionen und Depressionsphasen hatten ihn immer wieder eingeholt. Er musste immer wieder eine Auszeit machen, um wieder zur Ruhe zu kommen und dann wieder in den Dienst zu kommen. Ein Spurgeon, der vor Tausenden von Leuten, der wirklich der König der Prediger, und so tief, oder, musste er da leiden an diesem Depressionen. Nun, für uns heißt das eben nochmals einfach, mutig zu sein, vor Gott zu kommen, nicht die Faust im Sack machen, oder, sondern wirklich vor Gott kommen und einfach aussprechen, was im Herzen ist. Einfach vertrauensvoll. Er wird dich verstehen. Die Zeit nehmen. Wir schauen noch, wie das Jeremia jetzt überwunden hat. In Kapitel 17 lesen wir hier, heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Denn du bist mein Ruhm. Dann an anderer Stelle, aber der Herr ist mir wie ein starker Held. Also wir sehen schon die Blickrichtung, oder? Geht jetzt weg von sich und seinen Umständen. Die Blickrichtung geht weg von der Not nach oben zum Herrn. Schaut ihn an, wie er ist, und begegnet in diesem Blick ihm mit Vertrauen. Glauben heißt ja Vertrauen. Ich vertraue, dass Gott es gut meint. Ich vertraue, dass Gott alles in seiner Hand hat, dass ihm nichts entgleitet. Und ich will dich diesem Volk gegenüber zur festen, ehernen Mauer machen. Das sagt jetzt Gott zu ihm. Sie werden gegen dich kämpfen, aber sie sollen dich nicht überwältigen. Du musst also keine Angst haben. Es ist alles bemessen, du bist bewahrt. Du bist in meiner Hand. Denn ich bin bei dir, um dich zu retten und dich zu befreien, spricht der Herr. Und das ist das Entscheidende. Wir haben eben verschiedene Blickrichtungen. Es gibt so die Leute, die schauen immer zurück. Ach, früher war alles besser. Was ich alles so schön erlebt habe mit dem Herrn, die leben irgendwie in der Vergangenheit. Es ist schon gut, dass man sich zurückerinnert, oder? Aber die Blickrichtung darf nicht immer nach hinten sein, oder? Jesus hat ja gesagt, oder? Wer da nach hinten blickt, oder? Das geht irgendwie nicht. Also, und eben die anderen schauen immer in sich hinein. Ja gut, wenn ich also in mich hineinschaue, in mein Herz, dann bin ich eben auch frustriert. Das ist eben nicht so gut. Aber wenn man genau hinschaut, oder? Jeder von uns merkt, da stimmt irgendwie nicht immer alles ganz gut. Oder eben man schaut nur in die Umstände um uns herum. Eben die Not, die Probleme, den Krieg, was immer auch, oder? Man ist nur mit dem beschäftigt. Und dann wird man eben deprimiert. Also ein Blick nach oben, das ist ganz wichtig. diese Blickrichtung, das Vertrauen, dass Gott eben wirklich derjenige ist, der uns kennt, der das alles in den Händen hält. Jeremia 20, und nun, Herr der Heerscharen, der du den Gerechten prüfst, Nieren und Herzen siehst. Also Nieren und Herzen sind ja symbolisch für das Innerste des Menschen. Wir kennen ja auch, oder, jemanden auf Herzen und Nieren prüfen. Das ist das Sprichwort. Und dann sagt er auch, singt dem Herrn, lobt dem Herrn, denn er hat die Seele des Armen errettet aus der Hand der Übeltäter. Also wir sehen, Jeremia kommt ins Lob. Dieser Aufblick, das Sehen, Gott steht über allem. Er ist der gütige Herr, bringt uns zu einem Lob. Nicht mehr Anklage, nicht mehr ein Wimmern, nicht mehr ein irgendwie sich beschweren, sondern nein, wegblicken, Gott loben. Ihn loben, weil er über allem steht. Auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn es mir wehtut, ihn loben. Ganz bewusst. Und in diesem Zusammenhang hat auch Paulus im Römerbrief, Kapitel 12, gesagt, eben, wenn dir jemand Leid antut. Und das gibt es ja. Wir alle werden wahrscheinlich unsere Begebenheiten haben, wo uns jemand Leid angetan hat. Dann sollen wir uns nicht selber rächen, sondern die Rache Gott überlassen. Einfach ihm das zurücklegen. Den ganzen Schmerz, der damit verbunden ist, und von Herzen vergeben. Wir vergeben von Herzen und werden frei von dieser Last und überlassen es Gott. Und dann geht der Blick nach vorne. Eben der eine Blick ist nach oben, der andere Blick ist nach vorne. Und zwar ganz weit nach vorne. Eben diese ewige, die ewige Herrlichkeit. Und zwar sagt Paulus im 2. Korinther, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, eben für die Ewigkeit. Also dieser Blick weg jetzt von diesen Jahren, die noch allenfalls hier jetzt uns bleiben, hin in die Ewigkeit. Auch dieses Verhältnis zu sehen. Manche sagen, wir sollten unser Leben immer von der Ewigkeit her betrachten. Und jetzt ist durch die Blickrichtung für uns, die wir hier drin sind, weg in die Ewigkeit, was uns dort erwartet. Wenn wir jetzt in dieser Situation einfach im Glauben beim Herrn bleiben, dann werden wir später mal hören, ei du guter Knecht, ei du gute Magd. Und das wird alles irgendwie dann ganz anders aussehen, wenn wir das dann von der Ewigkeit her betrachten. Wenn wir auf einmal sehen, das macht tatsächlich Sinn. Gott hat uns hier geformt. Er hat nämlich das Gefäß genommen und da noch ein bisschen Nacharbeit gemacht. Und wenn man Nacharbeit macht, oder, für das Gefäß, ist das vielleicht nicht so angenehm, oder, wenn da geschliffen wird. Oder? Also wenn das jetzt irgendwie Gefühle hätte, oder? Schmerz. Gefühle, oder? Dann wäre das schmerzhaft, oder, wenn man da feilt. Aber vielleicht ist es notwendig, oder, damit es ein bisschen schöner noch aussieht oder eben nützlicher werden kann. Und so ist Gott eben dran mit uns. Und so hat jede Not eben ihren Zweck. Nämlich den Zweck, dich weiterzuführen, in diesem Leben für ihn zur Herrlichkeit zu sein und vorzubereiten für die Ewigkeit. Für mich war das irgendwie etwas ganz Neues, Spezielles, als ich mir erkannt habe, hey, das, was hier jetzt läuft, bereitet mich für die Ewigkeit vor. Das hat einen Einfluss. Wie genau, weiß ich auch nicht. Aber mir ist klar geworden, dass alles, was ich hier mache und was ich erlebe, wird mich vorbereiten für diese Ewigkeit. Und die wird herrlich sein. die wird wunderbar sein. Hat er dann auch an Dietrich Bonhoeffer noch gedacht? Auch er, oder? In dieser Nazi-Zeit, das war ja auch eine spezielle, schwierige Zeit, hat gedacht, nein, da kann ich nicht einfach schweigen, da muss ich etwas unternehmen. Letztendlich landet er auch im Gefängnis. Und er schrieb dann hier von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Wow. Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Ja, ich komme zu diesem Gefäß zurück. Ich habe ja versprochen, ich schaue mal, ob da irgendetwas überhaupt Wertvolles da drin ist. Ja, irgendetwas tönt da. He? Tatsächlich. Da. Ja, da hat das doch etwas drin. He? Die andere Note, die will irgendwie nicht raus. Die ist jetzt da noch irgendwie drin. Da. Ah ja, ah, doch. Ha, da ist doch etwas drin. He? Das ist noch ein bisschen mehr wert, als das, was da, als das Gefäß. Oder? Und das sagt uns ja auch das Wort Gottes. 2. Korinther 4,7, oder? Wir haben aber diesen Schatz, und damit ist jetzt natürlich der Schatz Gottes, der Heilige Geist in uns auch. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Nicht? Wir sind irdene Gefäße. Du bist so ein irdenes Gefäß, ich. Damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Oder wenn ich mir bewusst bin, dass ich ja aus mir heraus das gar nicht kann, dann bilde ich mir auch nichts ein, wenn irgendetwas passiert. Weil ich genau weiß, es ist Gottes Kraft. Es ist Gott selber, der in diesem schwachen Gefäß aktiv ist und nicht ich selbst. Damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und mit 2. Timotheus 2,20 möchte ich dann abschließen, das gerade noch mitgeben. Vielleicht können wir ein paar Sekunden noch zum Nachdenken auch dann haben. Dort schreibt Paulus, in einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zur Ehre, die anderen zum allgemeinen Gebrauch. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt dem Hausherrn, also unserem Herrn Jesus, nützlich zu jedem guten Werk zubereitet.